Ich möchte ganz kurz auch nur ein Zeugnis von unserer ersten CD, das uns sehr ermutigt hat, auch weiterzumachen in dieser Hinsicht. Das ist auch ein wesentlicher Teil unseres Dienstes. Dieses Blatt ist unser Versuch zu verstehen, wer wir sind als Familie hier in Deutschland in Gottes Augen. Nach lange Jahre hat Gott uns fast eine Offenbarung geschenkt. Aus irgendeinem Grund hat er eine amerikanische Familie vor 35 Jahren hier gegründet und wir sind immer noch da und wir haben eine sehr starke Berufung für Deutschland. Wir haben eine Liebe für Deutschland, eine Liebe für das deutsche Volk. Ich bin halb Deutsche, meine Mutter ist geborene Schmidt aus Mannheim, stell dir vor. Und und ja, wir sprechen Deutsch. Auch wenn es holprig ist, meins auf jeden Fall, die Kinder, die sprechen es viel besser. Aber es geht jetzt um die Musik. Was macht Gott damit? Vor vielen Jahren ist es mir aufgefallen, dass alle deutsche Lobpreisgruppen, die ich kannte, englische Lieder sangen. Und alles war auf Englisch. Und ich sagte, Herr, was ist mit Deutsch? Ich meine schon, Deutsch ist eine schwierige Sprache und Gott hat mir gesagt, ich habe Schönheit in jeder Sprache versteckt. Dann habe ich gesagt, okay Herr, wenn niemand anders das machen will, ich als Amerikaner, schenk mir doch, zeige mir die Schönheit dieser Sprache und hilf mir, Lobpreislieder zu schreiben. Und da kam unsere erste CD, Lass die Ströme fallen, heraus. Nachdem diese CD raus gewesen ist, haben wir einige Zeugnisse gehört. Leute haben sich gemeldet. Eine Frau hat sich gemeldet, die hat einen Down-Syndroms-Kind, David ist sein Name. Der war damals 10 Jahre alt, hat noch keinen Satz gesprochen in sein ganzes Leben. Aber der liebte dieses CD, der wollte das Ding immer wieder hören. Die Mutter hat gesagt, ich konnte nichts anders spielen, es musste diese CD sein. Innerhalb einer Woche fing David an, komplette Sätze zu sprechen. Sein Angesicht hatte sich verändert. Die Mutter war außer sich mit Freude. Und das war für mich, wow, Gott, wenn du das machen kannst, dann ist es wert, hier weiterzumachen, Herr, weiter. Ein Missionar, der ist gerade aus Afrika gekommen, war jetzt pensioniert, nach vielen Jahren in Afrika. Er musste seinen Enkel reinholen, um diese CD einzulegen, weil die Technik war ihm ein bisschen voraus. Aber er hat extra geschrieben und hat gesagt, vom ersten Augenblick an habe ich die Gegenwart Gottes so gespürt, wie kaum eine andere Zeit in meinem Leben. Hat er uns extra angeschrieben gehabt. Und das hat mein Herz zerbrochen. Das war tief, süß und wunderbar für mich zu erkennen, dass Gott durch diese Kreativität, so wie wir es heute erlebt haben, das war irgendwas von Gott, das war nicht aus uns heraus. Gott hat Seins hinzugetan. Er hat seine Salbung gegeben und es ist dann geflossen. Und das ist das, was wir wollen. Das ist das, wozu ich denke, wir als Musiker und als Familie berufen sind. Und das haben wir versucht, irgendwie festzuhalten in diesem Brief. Wir sind auch Administratoren. Wir führen die Geschäfte von der Prince Ministries, von Christliche Freunde Israels. Wir haben auch jetzt unser Azar Ministries Dienst. Und alles läuft irgendwie zusammen. Wir haben erkannt aber, dass diese Gaben allesamt unsere Berufung darstellen. Und ich ermutige euch einfach, das Ding zu holen, lest, dass ihr ein bisschen informiert seid. Wir werden nachher, nach unserer Pause, einen Opfer einnehmen. Und ich gebe euch das jetzt bekannt, damit ihr darauf vorbereitet seid. So wie Paulus gesagt hat, Leute, ich komme zu euch, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Ihr habt gesagt, ihr wolltet geben, ich gebe euch Zeit, euch jetzt vorzubereiten. Also ihr habt Zeit, während der Pause euch vorzubereiten. Beim Geben ist kein Zwang, aber ich werde euch aus der Bibel einiges sagen, was mit Gottes Gnade zu tun hat, dass wir auch verstehen, dass auch ein Opfer eine geistliche Handlung ist und dass es Gott wohlgefällig ist. Deswegen ist es mir auch immer wieder eine Freude, das zu lehren und auch eine Opfer einzusammeln. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich euer Geld brauche, denn Gott kann uns versorgen so oder so. Aber es ist vielmehr eine Möglichkeit, dass wir miteinander einen Schritt machen in Gottes Gegenwart hinein, in die Gnade hinein. Okay? Also da kurz dazu. Und jetzt, Bernhard, darf ich dich bitten, dass du kommst und uns weiter Anleitungen gibst?
Eine Sache hat mir Gott noch aufs Herz gelegt, die möchte ich noch erzählen, obwohl jetzt Daniel fast schon das vorweggenommen hat. Das ist gar nicht schlimm, das passt. Weil ich denke, das eine war, ihr habt es vorher mitgekriegt mit der Brigitte, die hier so einen Blumenstrauß empfangen hat und so eine Umarmung. Und ich bin sicher, jeder von euch hat sich gewünscht, ach, das wäre ich jetzt auch gern. Und in der Bibel steht es ja auch, es wird der Zeitpunkt kommen, wo jeder von uns mit Namen herausgerufen wird und dann wird er von Jesus seine Belohnung empfangen. Und ich habe so das letzte Jahr über, wir treffen uns seit über einem Jahr da drüben im Nachbarhaus mittendrin im Wald, montagabends zum Beten. Und seit ich da regelmäßig hingehe, passiert immer wieder eine Geschichte, nämlich sobald wir dort aus dem Auto aussteigen, kommt so ein Kater auf mich zugelaufen. Ich weiß nicht, wer von euch Katzenfreund ist, der kennt das. Eine Katze kommt auf einen zu, dann weiß man, die will jetzt gestreichelt werden. War auch so, dann fängt er an zu schnurren und freut sich vom ersten Mal an, wo ich dort war. Und dann legt er sich so auf die Seite und auf den Rücken und möchte auch noch im Bauch gestreichelt werden und so, wie man das so kennt. Und ich habe das getan und auf einmal kratzt und beißt der mit voller Kraft, was so eine Katze halt wirklich kann, in meine Hand. Also ich habe da auch so Male, ich habe noch eine andere Katze, das war nicht der. Aber das Interessante ist jetzt halt, wie reagiere ich drauf? Und ich habe so in der Katze, habe ich so ein bisschen mich gesehen und in mir dann so praktisch, wie Jesus dann reagiert. Und habe gedacht, ich glaube, ich bin auch manchmal so. Jesus will mir eigentlich was Gutes tun, mich streicheln, sonst was. Und ich fange an, ihn so ganz beherzt zu hacken, beißen oder mich gegen seine Behandlung zu wehren. Und es war so. Natürlich bin ich erstmal erschrocken und die Katze dann weggerannt. Beim nächsten Mal kam aber wieder. Die gleiche Prozedur wieder. Kommt wieder, lässt sich streicheln, will wieder am Bauch gekrault werden und beißt und kratzt wieder voll in meine Hand. Dann habe ich nicht mehr so zurückgezuckt. Ich habe eins verstanden, nämlich er kommt, der sehnt sich echt nach dieser Liebe. Der sehnt sich nach dieser Zuwendung, aber er kann das nicht. Er kann nicht einfach sich streicheln lassen. Das ist eine Katze, die lebt immer draußen, der ist es nicht gewohnt, der ist Feindschaft gewohnt, er muss sich wehren, er muss bereit sein auf Abwehr. Und ich habe das so empfunden und es hat mich eigentlich zutiefst traurig gemacht, wo ich gedacht habe, diese arme Katze oder dieser arme Kater, eigentlich sehnt er sich so sehr nach dieser Liebe, aber er kann sie nicht annehmen. Und ich habe gedacht, ich glaube, das ist bei uns auch so, dass wir oft eigentlich das nicht annehmen können. Und das ging dann so Monate. Und Eberhard hat immer gesagt, lass die, das wird nichts. Aber ich habe gesagt, nee, das kommt der Tag, wo die Katze sich nicht mehr wehrt. Und man hat es gemerkt, immer weniger Widerstand war da. Und irgendwann kam dann die Zeit, da hat er sich wieder so auf den Rücken gelegt, so die Pfoten nach oben und so. Und ich habe ihn gestreichelt. Und er so, man hat so gemerkt, wie er so zuckt und eigentlich schon die Krallen wieder kommen wollen. Aber er hat sich so mit aller Kraft zurückgehalten und hat ausgehalten und hat es wirklich genossen. Aber also das war wirklich all seine Kraft erforderlich, um sich nicht zu wehren, um nicht gegen mich zu kommen. Und ich glaube, dass Gott will, dass ich das jetzt erzähle, weil ich glaube, hier sind auch so einige Kater und Katzen, die eigentlich sich so sehnen danach, dass ihnen Gott begegnet und was Gutes tut, die sich aber auch einfach so wehren dagegen, weil wir es einfach nicht kennen, weil einfach das so fremd anders ist oder über unsere Erwartungen rausgeht. Und das habe ich gedacht, muss ich einfach nur weitergeben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, auch bei all dem, wo Gott uns vielleicht heute begegnen will und wir auch noch so Abwehr haben oder nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Das wollte ich nur weitergeben. Jetzt lasse ich wieder Daniel weitermachen.
Halleluja. Gestern war ein Meilenstein, wo du immer wieder zurückgehen kannst und sagen, aber Herr, durch Handauflegung habe ich deinen Heiligen Geist empfangen. Wir kämpfen besonders, wenn du aus einer traditionellen Kirche gekommen bist, dann kämpfst du gegen eine ziemlich lange Tradition der Abwehr des Heiligen Geistes. Es ist einfach so. Wir haben das so institutionalisiert, ist das ein Wort, dass diese Freiheit im Geiste gar keinen Platz mehr hat. Amen. Also es dauert eine Weile, bis man sich auf dem Rücken legen kann, ohne die Krallen aus. Das war so ein gutes Beispiel. Also ich würde euch ermutigen, lasst den Heiligen Geist an euch ran. Lass mich dann noch eine Frage stellen. Wer hat den Heiligen Geist gespürt, während wir heute Lobpreis gemacht haben? Und wer hat das gespürt vielleicht zum ersten Mal auf der Art und Weise? Also dann ist es gewöhnlich. Wenn ihr den Heiligen Geist so spürt, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ermutigt mich und das lässt mich auch wissen, er ist bei euch, in euch, arbeitet an euch und es geht weiter mit euch. Halleluja. Und heute ist noch ein Meilenstein. Heute haben wir einiges vor. Natürlich, Gottes Pläne sind nicht unsere Pläne und seine Pläne gehen voraus. Ich habe jetzt eigentlich 10 Minuten eine stundenlange Predigt zu halten, bevor wir eine Pause machen wollten. Aber ich fange halt an, aber wir machen unsere Pause. Wir machen gerne eine Pause, so in etwa 15 Minuten. Und dann habt ihr gut 15 Minuten Zeit, einfach euch was zu trinken zu holen, den Büchertisch anzuschauen, euch auf den Opfer vorzubereiten. Okay? Vater, ich danke dir, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens gibst, damit wir dich erkennen können, damit wir sehen können, was du für uns hast, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du hier mitten unter uns bist und dass du uns einfach bereit gemacht hast, von dir zu empfangen. Vater, wir wollen gute Boden sein heute. Vater, wir wollen nicht, dass die Samen, die du ausstreust in uns heute auf dem Pfad fallen, dass sie von den Vögeln sofort gefressen werden. Wir wollen keine steinige Boden sein, Vater, wo der Same schnell wächst, aber keinen Wurzel hat und schnell verdirbt. Wir wollen keine dornigen Boden sein, Vater, wo diese Pflänzchen aufwachsen, aber von den Dornen, von den Sorgen dieser Welt erstickt werden, Vater. Sondern wir wollen gute Boden sein, dass diese Samen aufwachsen, dass sie einen Ertrag haben, Vater, 30, 60, 100 Mal in unserem Leben. Jesus, wie Amber gesagt hat, wir wollen nicht den Preis auf den Boden fallen lassen, die du für uns bezahlt hast, Herr. Es soll nicht umsonst sein, dass du das bezahlt hast. In uns soll es gelten. In uns soll es einen Unterschied machen, Vater. Und durch uns soll dein Evangelium verkündet werden in dieser Welt. Soll dein Reich wachsen durch uns. So, Herr, komm und hilf uns, dein Wort zu empfangen, das zu verstehen, was du sagst, und es zu beherzigen und in der Tat umzusetzen. In Jesu Namen. Amen. Es ist Gottes Wille, dass du frei wirst und dass du frei bleibst. Wie viele von euch haben die Erfahrung schon gemacht? Jemand hat für dich gebetet, dann war es kurz besser. Aber dann mit der Zeit ist es abgeklungen und dann war es genauso schlimm. Hat jemand diese Erfahrung gemacht? Aha, sind wir in guter Gesellschaft. Okay, das kannst du mir nachher erzählen. Die Tatsache ist, dass wir einen Feind haben, der geht hin und her wie eine brüllende Löwe und versucht, wem er verschlingen kann. Tatsache ist, es geben diese Raben, diese Vögel der Gelüfte, die kommen und diese Samen schnappen, wegnehmen. Es gibt auch steinige Boden und Dornen und so weiter, die alles versuchen zu ersticken. Es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass es sowas passiert. Also wir müssen lernen und wir werden heute lernen, nicht nur, wie wir frei werden oder dass wir frei werden sollen, sondern wie wir frei bleiben. wie wir unsere Heilungen behalten, wie wir unsere Befreiungen behalten. Ich fange an in Galater 5, Vers 1. Wenn du nachschlagen möchtest, ich habe das schon vorbereitet, ich habe das schon auf mein Blatt. Galater 5, 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Wisst ihr noch von gestern? Höre mit hörende Ohren. Siehe mit erleuchteten Augen des Herzens. Also hör jetzt, was gesagt wird. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ganz konkret. Und es gibt da nichts dran zu rütteln, oder? Das kann man nicht irgendwie anders interpretieren. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch auferlegen. Lasst euch nicht wieder das Joch auferlegen. Lasst uns nicht, lasst euch nicht, ist wieder eine aktive Sache. Ich muss irgendwo, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Steht nun fest und lasst euch nicht wieder. Steht nun fest, was bedeutet das denn überhaupt? In Offenbarung heißt es, die haben den Teufel überwunden durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses. Also des Lammes Blut ist eine festgelegte Sache, das steht fest in aller Ewigkeit, das ist bereits geschehen. Was fehlt da noch? Das Wort unseres Zeugnisses. Wo ist der Kraft des Leben und Tod? In unserer Zunge. Amen. Also wie stehe ich fest? Wie tue ich das, dass ich das nicht zulasse, dass das Joch wieder auf mich zukommt? Das heißt, es gibt jemand, wenn ich das jetzt wirklich genau lese, das heißt, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das Joch der Knechtschaft fällt nicht vom Himmel. Es wird aufgelegt. Versteht ihr? Habt ihr das gemerkt? Dieses Joch ist nicht eine Sache ohne einen Macht dahinter. Es gibt jemand, der immer wieder versucht, uns dieses Joch der Knechtschaft aufzuerlegen oder wieder aufzuerlegen. Wir nehmen es ab, wir schütteln das Ding ab, wir sind frei und whoopi und Halleluja. Und wir gehen wieder zurück in unserem Alltag und dann ist jemand da, der wartet nur drauf, dieses Joch wieder aufzulegen. Und er kann das, es sei denn, wir stehen fest und wir es nicht zulassen, dass er es uns wieder auferlegt. Leuchtet das ein? Ist das eine neue Gedanke? Dann warum tut ihr es nicht? Versteht ihr, wo wir hin müssen? Das Wort annehmen, hören und tun. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter, auf dich ihr euch selber nicht betrügt. Also wir können nicht einfach hören oder nicht einfach wissen, ohne dass wir irgendwas tun, dass wir einen Stand einnehmen. In Jesaja 61, ich lese jetzt einen Teil von diesen Verse, die wir gestern Abend auch gelesen haben. Unsere Berufung. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaften zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, die Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Frei und ledig, sage ich noch einmal, das soll bitte sitzen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, nachher das eine CD von diesen Botschaften, die werden aufgenommen übrigens, ihr könnt sie bestellen am Büchertisch, sag nur, dass du die haben möchtest. Wenn du sie als MP3 haben möchtest, bitte notier das und wir werden es euch schicken, aber gib uns bitte die Adressen klar. Die frei und ledig, das heißt nicht alleinstehend, nicht eine ledige Person in dem Sinne, sondern ein Person, der eigenverantwortlich ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob das passt, wenn ich das so auf Deutsch sage, eine freie Agent. Ist das verständlich? Eine, der frei handelt praktisch. Das heißt, wir sind von Gott bevollmächtigt, eigene Entscheidungen zu treffen. Und deine Entscheidungen werden respektiert, sogar von Gott. Auch wenn sie nicht im Einklang sind mit seinem Wort und seinem Willen. Er respektiert deine Entscheidungen. Dafür aber trägst du die volle Verantwortung für deine Entscheidungen. Das ist frei sein aus seiner Sicht. Frei sein. Er sendet uns mit derselben Salbung, mit derselben Berufung, womit er Jesus gesandt hat. Er schickt uns, sendet uns heraus mit derselben Kraft, mit derselben Autorität des Himmels. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus. Wir sind mit ihm in den himmlischen Bereich gesetzt. Wir sitzen mit ihm. Ich tue das immer gerne so bildlich darstellen, so wie eine Grafik. Hier hast du die Ewigkeitslinie und hier haben wir eine Zeitlinie. Hier hast du den Punkt, wo du wiedergeboren wirst. In dem Augenblick sitzt du mit Jesus im Himmel, du bist eine neue Kreatur, du bist mit allen geistlichen Segnungen gesegnet in Christus Jesus, da fehlt es an nichts mehr, es ist bombenfest, ewig, nichts kann daran geschüttelt werden. Und dann haben wir die Zeitlinie, wo es heißt, erarbeite deine Erlösung mit Furcht und Zittern. Und da sieht es wirklich so aus. Aufwärts und dann aufwärts und dann, aber tendenziell immer aufwärts, weil Jesus an uns arbeitet. Wenn du als du wieder geboren wurdest, mei, Halleluja, alle Gebete wurden erhört, das war Mensch, mei, ich bin frei, es geht steil nach oben, bis du das erste Mal auf die Nase fällst. Und dann geht deine ganze Welt kaputt und durcheinander und oh meine Güte, es war alles umsonst, ich bin wieder verloren, was mache ich jetzt nun? Er fängt uns dann wieder auf. Er sagt, das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben, wenn wir zu ihm kommen und wir bitten um Vergebung für unsere Schuld, wir bekennen unsere Sünden, dann ist er treu und gerecht, uns alle Sünden zu vergeben und uns von allen Ungerechtigkeit zu reinigen. Wir sind von alle Ungerechtigkeit gereinigt. Wir sind wieder die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und aber merk, wir sind hier angefangen, nicht hier. Aber wir haben das Gefühl, wir sind hier angefangen. Aber wir sind hier angefangen. Und dann geht es wieder weiter. Weil unser Gewissen sich geändert hat. Unsere Wahrnehmung der Sünde hat sich total verändert. Jetzt erkennen wir Sünde viel schneller und wir sehen, was für hoffnungslose Leute wir wirklich sind. Aber Jesus sieht uns nicht als hoffnungslos. Der hat sein ganzes Wesen investiert in uns. Der hat alles für uns gegeben und so geht es dann wieder aufwärts. Und so erarbeiten wir unsere Erlösung. Wir wachsen in die Erbschaft der Heiligen. Wir wachsen in die Reichtümer des Königreiches Gottes hier auf Erden, weil wir mit ihm regieren. Er bereitet uns vor auf damit, dass wir in die Ewigkeit mit ihm regieren, aber er bereitet uns auch vor, dass wir jetzt mit ihm regieren. Also es ist eine sehr aktive Prozess, in der wir uns befinden. Diese Freiheit gehört dazu. Er kann keine Roboter gebrauchen. Er braucht freie Agenten, die eigenverantwortlich fähig sind, Entscheidungen zu treffen gemäß seinen Willen. Das braucht er. Und was er tun muss in uns, um uns so weit zu kriegen, weiß nur er. Deswegen können wir uns freuen in allen Situationen, weil wir wissen, dass er, unser Herr, uns liebt und er ist mit uns und bei uns und arbeitet an uns. Und alle unsere Tage geschrieben worden sind, bevor eine da gewesen war, vor Grundlegung der Welt. Amen. Wir werden immer ihm näher. Wir werden immer mehr wie Jesus. Das ist sein Ziel. Das ist das, was er will und das, was er in uns tut. So, lass uns mal ein paar Fragen stellen und die Antworten erkennen, die wir aus dieser Schrift haben. Warum ist Jesus für uns gestorben und wieder auferstanden? Ganz einfach. Wenn wir das zusammenfassen, dann ist es, er ist für uns gestorben und wieder auferstanden, damit wir nicht mehr Knechte der Sünde sein müssen. Ganz einfach. Und zweitens, damit wir von nun an in seiner Gerechtigkeit leben können. Deswegen. Und das ist die Tatsache. Und Paulus' Argument hier, der gibt uns ganz, ganz konkrete, knackige Wahrheiten. Er gibt uns Voraussetzungen. Er sagt uns, was wir jetzt machen müssen. Wie gehen wir jetzt vor? Was sind die Voraussetzungen der Freiheit? Sind zwei negative und zwei positive. Und die sind, erstmal ganz einfach so gelesen, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eure sterblichen Leibe und leistet seine Begierden keine Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit. Gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Klingt einfach. Okay, Herr, das will ich tun. Aber wie? Was bedeutet das? Alle diese Elemente sind sehr aktiv. Lass nun die Sünde nicht herrschen. Gebt nicht die Sünde eure Glieder. Das sind sehr, sehr aktive Sachen. Ich lasse nicht zu, dass die Sünde über mich herrscht. Und ich gebe meine Glieder die Sünde nicht hin. Das mache ich nicht. Ich nehme mir vor, diese Dinge nicht zu tun. Aber ich habe auch ein paar positive Dinge. Es ist nicht nur, dass ich mir sagen lassen muss, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, und irgendwie zusammenraffen und versuchen und immer wieder auf die Schnauze fallen, sondern es gibt eine Gegenseite, es gibt eine andere Seite dieser Münze. Es gibt eine Sache, die den Druck wegnimmt und mir eine andere Richtung gibt, wo die ganzen Energien fließen, wo meine ganze Aufmerksamkeit fließt. Und das ist, gebt euch selbst Gott hin. Auch sehr aktiv. Ich bin nicht nur da und sage, ich lasse nicht zu, dass die Sünde mich packt. Und sagt, nein, ich lasse nicht zu. Ich konzentriere mich so sehr auf diese Sünde, die ich nicht zulassen will, dass ich auf die Schnauze fallen muss. Es wird immer größer in meinem Leben. Aber wenn ich sage, du, das soll mir einfach die Buckel runterrutschen. Ich gebe ihm keine Aufmerksamkeit, sondern ich gebe mich Gott hin. Was machst du, Herr? Ich will dich kennen. Ich will mehr von dir, Jesus. Ich lese in seinem Wort. Ich will mehr von dir, Herr. Ich will von dir hören. Ich will von dir lernen. Kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Amen. Es gibt diese Seite. Und oft ist es so, wenn wir in so einem Kampf sind, unser Problem wird so groß in unseren Augen, weil unsere ganze Aufmerksamkeit liegt drauf. Wie kann ich dieses Problem lösen? Und es ist ein geistiges Problem, die du nicht mit deinem eigenen Verstand lösen kannst. Und du kommst in diesen Wirbel und kommst nicht mehr raus, weil du dich so dermaßen darauf konzentrierst. Hey, entspann dich doch. Wende dich doch von diesen ganzen Sachen ab und wende dich zu Gott hin. Halleluja. Nun, es ist oft so, dass wir meinen, alle Sünde muss mit irgendwie perverse Sexualität zu tun haben und alles ist nur diese ganz hässliche, böse, dämonische. Aber ich möchte, dass wir mal ein bisschen aufwachen, denn sehr oft merke ich, dass die Ursprünge der Probleme, mit der wir zu tun haben, gar nicht so sehr in diesen echten, böse, dämonische, perverse und so weiter Bereich liegen. Ich möchte gerne, dass wir Galater 5 anschauen. Und ich lese ab Vers 16. Ich sage aber, lebt im Geist. Galater 5, ab Vers 16. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ich wünsche, es wäre anders. Aber es ist einfach so. In dieser Spannung werden wir leben, bis wir ins Jenseits hineintreten. Es ist einfach so. Also, okay. Wenn es so ist, dann weiß Gott das. Dann weiß das Gott. Wie das auch grammatisch richtig ist. Er weiß ja Bescheid. Er weiß, dass wir in dieser Spannung leben. Und wisst ihr was? Er hat uns dennoch lieb. Er ist dennoch mit uns. Er ist dennoch bereit, uns zu vergeben und weiter mit uns zu arbeiten. Er gibt nicht auf. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Danke für die Korrektur, Herr. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Wow. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und das Reich Gottes nicht erben, lass mich das so sagen, lass mich das in den Kontext unserer Zeitalter bringen. Lebt eine so, dann wird er auf diese Zeitlinie das Reich Gottes nicht erben. Dann wirst du in den Reichtümer deiner Erbschaft nicht hineinwachsen können. Beharrst du auf diese Ebene des Fleisches, dann bleibst du da. Du bleibst da. Okay, das Aufwärtstrend, das ist schwieriger. Viel schwieriger. Aber lass uns das noch einmal lesen und lass uns, finde dich doch. Ich sage nicht einmal, versuche dich zu finden, denn ich weiß, dass du dich findest. Ich finde mich auch. Wir finden uns alle, denn wir sind in dieser Spannung, wo der Fleisch gegen das Geist ist und den Geist gegen das Fleisch ist und so weiter und so fort. Wir sind einfach da. Okay. Die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei. Okay, das sind die heftigen. Vielleicht können wir sagen, okay, das trifft bei mir nicht zu, preis dem Herrn, wenn es so ist. Und wenn es so ist, dann korrigiere dein Leben bitte. Dann kommt es aber Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid. Also das Saufen, Fressen und dergleichen lassen wir dann. Denn da wissen wir, das ist einfach zu viel. Das ist zu viel, zu viel, zu viel. Und das ist klar. Aber was ist mit Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht? Das heißt, ich bin anderer Meinung als dich, als du. Und ich habe Recht und du nicht. So ist es halt. Ich habe Recht und du nicht. Und du kannst sagen, was du willst. Ich habe Recht und du nicht. So. Das ist Zwietracht, das so einfach ist es. Neid. Was machst du damit, wenn dein Nachbar, deine Schwester, dein Bruder ein schönes neues Auto bekommt und du hast keine, du hast irgendeine alten Schrottkiste, der frisst genauso viel Öl als Benzin und du, kommst kaum über die Runden und das Ding und die Reifen sind blank und so und Hupe geht nicht mehr und nichts läuft und der hat jetzt ein neues Auto, freut sich und hey, willst du mein neues Auto sehen? Willst du mal reinsitzen? Komm, ich nehme dich doch mit, deine alte Kiste kommt sowieso nicht weiter. Neid, das trifft dich bestimmt nicht. Aber seht ihr, das ist genauso das Begierden des Fleisches. Des Fleisches. Ich will als gefallener Mensch, mein Wesen ist, ich bin das Zentrum meines Universums und eigentlich sollte ich das Zentrum deines Universums auch sein. So sind wir, oder? Meine Interesse zuerst und dann schauen wir, ob was übrig ist für dich. Das ist menschlich. Das ist einfach menschlich. Das ist unser Wesen. Und das sind die Begierden des Fleisches. Also oft ist es so, dass wir das überlesen, weil wir keinen Götzendienst treiben. Weil wir keine Unzucht treiben. Weil wir keinen Ehebruch begehen. Übergehen wir das Ganze, weil wir meinen, okay, so schlimm bin ich ja gar nicht. Und dann gilt das Ganze nicht für mich. Aber wir verpassen eigentlich die Reichtümer des Reiches Gottes, wenn wir uns nicht die Tatsachen einfach stellen. Wir sind in dieser Spannung, wir haben mit diesen Spannungen zu tun und wir verdammen uns selber so sehr, dass wir gar nicht sehen, dass der Geist in uns wirkt. Und der Geist, die Frucht des Geistes ist unmittelbar nach diesen Bibelstellen. Ich lese einfach weiter, ohne Pause, ohne Zwischenstellen. Ich gehe nicht in einen anderen Buch der Bibel, sondern es ist unmittelbar danach. Da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitle Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Das sind genau wieder diese Dinge. Die ganz grundsätzliche menschliche Tugenden. Ist Tugend ein richtiges Wort? Weiß ich nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Tugenden. Okay, ihr versteht, was ich meine. Das ist einfach menschlich. Wir fordern einander heraus. Wir trachten nach eitler Ehre, unsere eigene Anerkennung. Und wir beneiden. Aber die Frucht des Geistes sind einfach diese Dinge, wogegen das Gesetz nicht ist. Halleluja. In Galater 2 ist eine Bibelstelle und ich möchte, dass wir, eigentlich würde ich gerne sehen, dass wir das alle auswendig lernen. Da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist Galater 2, 19b bis 20 etwa. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingab. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihm, der mich liebt und sich für mich gab. Ich sage das noch einmal. Versuch das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Also das Bild ist, du bist ans Holz genagelt, genauso wie er gewesen ist. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Das ist eine schmerzhafte Tod. Das ist keinen einfachen Tod. Das ist schmerzhaft. Dennoch lebe ich. Nun, nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Also, obwohl ich mit ihm gekreuzigt bin, lebe ich. Ich habe Anteil an seiner Auferstehung, nicht mehr ans Kreuz genagelt. Dennoch lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Der Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Nun, das hat tiefe Bedeutung. Wenn ich eine neue Kreatur geworden bin und wenn ich mit ihm gestorben bin, dann ist wirklich alles neu. Aber wir haben diese Spannung. Wir leben in dieser Spannung, die der Fleisch und Geist. Fleisch und Geist. Aber mein Fleisch ist gekreuzigt. Und nun habe ich eine Frage an euch. Wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Wenn ich mit Jesus gekreuzigt bin, dann habe ich Anteil genommen an seinem Tod. Dann ist dieser Fleisch tot. Dieser Fleisch, der neidet, der eifersüchtig ist, dieser Tod, was war diese ganze Liste wieder noch einmal? Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid. Das ist alles gestorben. Ich bin jetzt auferstanden, ich habe Anteil an seiner Auferstehung und nun liebe ich in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also ich lebe jetzt ganz anders. Also wenn mir jemand was antut, und es schmerzt und die tun mir weh und ich bin beleidigt und so weiter und so fort. Das gilt diese Leiche. Also wie viel Schmerz spürt diese Leiche noch? Daran können wir messen, wie es aussieht mit dieser Spannung zwischen Fleisch und Geist. Es ist nicht nur das offensichtliche Sünde, sondern es ist unser menschliches Wesen. Es sind diese unterschwellige Dinge, so wie Neid und Eifersucht und Hader und Zwietracht und so weiter. Das sind die Bereiche, wo die meisten von uns leben. Und was ist das, das uns wehtut? Eitle Ehre, unsere Ehre ist verletzt, unsere Gefühle sind verletzt, jemand hat sich über uns gestellt, jemand hat uns fertig gemacht. Natürlich tut das weh, aber wenn ich das messen will, wie ist die Liebe Gottes? 1. Korinther 13, wie sieht diese Liebe aus? Das ist diese Liebe, diese Freude, diese Geduld, diese Freundlichkeit, diese Güte, diese Treue. Also die Spannung ist absolut ernst zu nehmen. Was ich betonen möchte, ist, dass Gott Bescheid weiß. Er weiß Bescheid. Warum stellt er uns in so eine Spannung? Warum denn wohl? Was will er machen? Warum sind wir in dieser Situation, wo wir unsere Erlösung erarbeiten mit Furcht und Zittern? Was ist denn daran? Wie kann ich das so verstehen, dass ich gerne in diesem Prozess bin? Ich bin wirklich zu dem Punkt gekommen, wo vielleicht, ja, ich denke, das kam sogar bevor meine ganzen Probleme. Also ich warne euch jetzt davor. Ich habe gesagt, Herr, du sollst alles in mir rausschneiden, was dich hindert, deinen Wegen zu erfüllen in mir. Herr, ich nehme mir vor, deine Korrektur zu lieben, deine Disziplin, Herr. Ich liebe deine Disziplin, Herr. Mach, was du machen musst. Gib mir alles, was ich brauche. Das war mein Gebet, ist heute noch mein Gebet. Gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Ich möchte, dass ich vorbereitet bin auf die Ewigkeit, dass du mich dann gebrauchen kannst. Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst. Also tu, was notwendig ist. Und dann ging's los. Also wenn du sowas betest, dann sei ernst, sei vorsichtig, aber sei ernst. Mach deine Entscheidung, du bist ja ein freier Agent. Amen. Und der nimmt dir ernst. Und dann hat er angefangen, verschiedene Prozesse in meinem Leben, die wirklich weh tun, tun heute noch weh. Aber was ich gelernt habe, wenn ich jetzt einen Stand einnehme und ich eine Entscheidung treffe, dann kann ich sagen, Herr, dein Weg, nicht mein Weg. Dann kann ich sagen, Herr, ich will vergeben, ich will in diese Liebe, in diese Freude, diese Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, ich will vergeben, wie du mir vergibst. Ich will nicht so in diese, ich will nicht in diese Falle reinfallen, wo ich so reagiere, wie es mir eigentlich wirklich geht, sondern ich will reagieren, wie du meinst, dass ich reagieren kann, auch wenn es total unlogisch ist. Menschlich gesehen total unlogisch. Diese Leiche, die ich mit mir rumschleppe, soll immer leichter werden, nicht schwerer. Und sein Gewicht hängt davon ab, wie viel Schmerz er spüren darf. Und wer bestimmt, wie viel Schmerz er spüren darf? Ich bestimme. Entweder habe ich meine ganzen Augenmerk auf ihm und sage, oh du Arme, es tut dir so weh. Aber eigentlich bist du ja tot. Also was soll's? Oder ich drehe mich um und ich sage, Herr, ich komme zu dir. So gut ich kann, und diese Leiche wird immer leichter, bis eines Tages ich das Ding ganz abschütteln kann und als freier Mensch einfach den Herrn loben und preisen kann. Ich hoffe, dass du dieses Bild nie vergisst. Immer dran denkst, oh Mensch, meine Leiche tut weh heute. Oh, Halleluja. Also, wie tun wir das? Wie tun wir das? Es macht mir so viel Spaß. Ich denke, Gott hat so viel Humor und so viel Geduld. Amen. Er hat so viel Geduld mit uns. Danke, Herr. Danke, Herr. Okay, Jakobus 4, 7 bis 10. Das ist jetzt ein Schlüssel für uns, ein Schlüssel für unsere Befreiung, ein Schlüssel für unsere Heilung, ein Schlüssel für die, die du dienst. Denn ihr werdet Leute dienen, die zu dir mit Problemen kommen. Seid nun Gott untertan. Jakobus 4, 7 bis 10. Neuen Testament, ziemlich am Ende. Seitennummer kann ich euch nicht geben. Jakobus 4, 7 bis 10. So seid nun Gott untertan. Widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Nur soweit, das ist genau das, was ich beschrieben habe. Nicht hier konzentrieren. Widersteht den Teufel. Wie widerstehe ich den Teufel? Ich drehe ihm den Rücken. Sieh, du sollst mir den Rücken Buckel runterrutschen, so wie man das auf gut Deutsch sagt. Weiß nicht, ist das gut Deutsch? Gut. Und ich wende mich zu Gott, ich nahe mich zu Gott. Das ist die Art und Weise, wie ich den Teufel widerstehe. Ich ignoriere ihn. Ich drehe ihm den Rücken zu. Und ich suche dem Herrn. Dann geht es aber weiter. Das ist, wie mache ich das? Wie geht das? Und das ist unmittelbar. Der nächste Satz heißt, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Eure Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es ist gut, Sünde zu bereuen. Es ist gut, es zu bereuen, wenn wir die ganze Zeit mit uns selber so konzentriert sind. Alles geht um mich. Und dann irgendwann sagt Gott, hey, ich bin auch da, komm doch zu mir und lass mich dich erquicken. Und dann ist es gut, wenn wir das erkennen und sagen, oh Gott, es tut mir so leid. Meine Sünden tun mir leid, Herr. Ich bin einfach in so eine miserable Lage. Bitte, Herr, vergib mir. Ernsthaft Buße tun. Sünden bekennen. Ehrlich meinen. Das bereuen. Das ist alles gut und gesund. Das ist Trauer. Das ist Trauer, denn wir haben mit einem Tod zu tun. Und zwar diese Leiche. Wir haben mit seinem Tod zu tun und wir trauern nach ihm. Diese Spannung ist da. Aber das ist jetzt eine ganz konkrete, ich trauere, dass ich mich an ihm konzentriert habe. Herr, ich erkenne, ich bin eine neue Kreatur in dir. Ich will jetzt deinen Weg gehen. Herr, hilf mir bitte. Hilf mir. Also mach dir keine so große Sorgen, wenn du mal durch diesen Prozess gehst. Lass es doch zu. Es ist gesund, es ist gut. Und komm zu ihm. Aber komm auch aus dieser Trauer heraus. Denn das Ende ist Freude, Liebe, Freude, Geduld, Sanftmütigkeit, Keuschheit und so weiter und so fort. Es ist ein freudiger Weg. Es ist ein Tunnel, die man vielleicht durchmachen muss, aber das Licht ist wunderbar am Ende. In Matthäus 11, 28 bis 30, das sagt Jesus, diese wunderbaren Worte, kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht. Was für ein Gegensatz zu dem, wie wir normalerweise unsere Religion verstehen oder unsere Beziehung zu Jesus verstehen. Ich muss mit aller Kraft versuchen, immer das Richtige zu tun, immer ihm zu gefallen. Ich muss immer mich aufraffen, zusammenraffen und so weiter und so fort. Wir machen so viel in unserer eigenen Energie, in unserer eigenen Kraft, wo wir eigentlich zu ihm kommen sollen. Und er sagt, komm her zu mir, du bist so beladen. Komm doch her zu mir, es ist so mühselig. Wer hat das Gefühl, das Leben ist so mühselig manchmal? Hat jemand diese Erfahrung gemacht? Ich will mich nur ausruhen, nur mal Halt machen. Das ist so mühselig. Und beladen. Und er sagt, kommt her zu mir. Naht euch zu Gott. Widersteht den Teufel. Naht euch zu Gott. Und ich will euch erquicken, sagt er. Kommt nur. Kommt nur. Also, komm. Geh, tu es, mach es, komm zu ihm und vertraue drauf, wenn wir verstehen, wer er ist. Wir haben ja so viel gelernt, wir haben so viel jetzt schon. Ich meine, es geht weiter. Ich hoffe, dass ihr so viel erfassen könnt. Aber versteht, dass er nur darauf wartet, dass wir kommen. Und er sagt, ich will euch erquicken, ich will. Diese Erquickung ist eine Erfrischung. Das heißt, ich will euch erneuern. Ich will euch was Neues geben. Frisches Wasser, Gutes, Freudiges. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das ist das Aktive. Das ist das, was wir tun sollen. Okay, das ist nicht noch 6 Monate in die Seelsorge. Das ist nicht noch 10-mal die Bibel lesen. Das ist nicht aus eigener Kraft irgendwas ankurbeln und sagen, wenn ich nur schneller kurble, vielleicht geht es mir besser, sondern es ist ein Lernen von mir. Und ich möchte euch sagen, wie wir von ihm lernen, ist zweierlei. Eine ist, dass wir seine Bibel lesen. Und kann ich euch ermutigen, euch zu entspannen beim Bibellesen? Kann ich euch ermutigen, dass es nicht unbedingt darauf ausgeht, dass du deine Bibelleseprogramm immer fertig machst, sondern dass du liest. Dass du liest. Viele Jahre lang. Manche Jahre ist es anders, manchmal so, manchmal so. Der Heilige Geist, der führt, und manchmal ist es Buch studieren und wirklich in die Tiefe gehen. Aber was ich sehr gerne mache, ist einfach auf Seite 1 anfangen und lesen und lesen und lesen, so wie es mir ist, so wie der Herr mir es gibt. Und ich versuche 15 Minuten, ich weiß nicht, am Tag zu lesen, wenn es geht. Ich komme zur letzten Seite. Und dann fange ich wieder bei Seite 1 an. Bis dorthin habe ich ja das meiste sowieso vergessen. Und was ich merke, ist, dass die Bibel selber, Gottes Wort selber, ist Nahrung für meine Seele, ist Erquickung für meine Seele. Denn das Wort Gottes ist aktiv und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es unterscheidet, es dringt durch, unterscheidet zwischen Mark und Bein, Geist und Seele. Es offenbart die tiefe Besinnung, die tiefe Motivationen des Herzens. Es ist eine sehr aktive Sache. Der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Also, es ist Leben für mich, es ist Gesundheit für meinen gesamten Fleisch, es ist ein Licht auf meinem Pfad, es ist das Beste, was er mir hat geben können. Also ich esse Tag für Tag. Ich esse Gottes Wort. Und so lerne ich von ihm. Ich lerne nicht unbedingt Tatsachen und Fakten, obwohl mit der Zeit bleibt einiges stecken. Preis dem Herrn, dass es so ist. Aber ich lerne ihm zu erkennen. Ich lerne seinen Charakter. Ich lerne, wie sehr er mich liebt. Ich lerne, wie gütig und wie streng mein Gott ist. Ich lerne von seiner Gerechtigkeit, wie er über Gerechtigkeit denkt. Ich lerne, wie groß seine Gnade ist mir gegenüber durch Jesus Christus. Ich lerne, wie hoffnungslos es wäre ohne ihn. Ich lerne, dass es viele gibt, die ihn nicht kennen, die ohne ihn sterben, die in der Hölle schmoren. Und ich lerne, wie groß seine Gnade mir gegenüber, dass ich diesen Vorrecht habe, ihn zu kennen. Ich lerne so viele von ihm und meine Seele wird erquickt. Ich benutze immer gerne dieses Bild eines Apfels. Ich verstehe den Apfel nicht, aber ich esse den Apfel. Ich werde von ihm ernährt. So ist es mit der Bibel. Ich muss nicht jedes Wort verstehen. Ich muss nicht jede Prophezeiung deuten können. Ich muss nicht jedes Bild ganz klar verstehen. Ich muss auch nicht ganz verstehen, warum er so mit den Völkern umgegangen ist oder so. Ich muss es nicht alles verstehen, aber ich esse das Wort und ich werde ernährt. Das ist das Wichtigste für mich. Und das soll uns wichtig sein. So lernen wir von ihm. Das ist eine Ebene. Das zweite Ebene ist in unsere innige Gemeinschaft mit ihm. Durch Gebet, durch Zeiten der Lobpreis, durch Fürbitte, durch dieses Wandeln mit ihm, dadurch, dass wir für Leute beten, dass wir diese göttlichen Handlungen machen, dass wir reagieren nicht wie die Welt reagiert, sondern wie die, die auserwählt sind vom Herrn. Die, die den Königreich Gottes in sich selber tragen. Die, die auf diese Erde wandeln und sagen können, der Geist, der Himmelreich ist euch nahe herbeigekommen, als wir als Botschafter Christi wandeln, so lernen wir ihn kennen. Also wir haben diese zwei Ebenen, aus der eine heraus kommt das andere hervor. Und wir wissen auch, wie wir wandeln sollen, denn er sagt, ich bin sanftmütig und demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir haben vorhin gelesen, wir sollen es nicht zulassen, dass dieses Joch der Knechtschaft uns wieder auferlegt wird. Dieses Joch der Knechtschaft ist schwer. Es ist nicht leicht zu ertragen. Aber das Joch Jesu, das ist leicht. Das ist leicht. Es ist sanft und es ist leicht. Das heißt, wenn, ich meine, ich bin Gitarrist, Ewald auch, und er kennt das. Wenn du eine Gitarren, how do you say guitar strap auf Deutsch? Gurt. Wenn du eine Gitarrengurt hast, der ein bisschen zu eng ist, dann tut es nach einer Weile ganz gescheit weh. Diese schwere Gitarre und, aber wenn du eine ganz schöne dicke so gepolstert hast und so, und das liegt so auf der Schulter, es tut gut. Du kannst stundenlang spielen. Und so ist sein Joch. Das ist gut gepolstert, also volle Liebe, volle Gnade, volle Barmherzigkeit. Ganz, ganz tolle Polsterung. Oh, das tut so gut, wenn ich das anhabe. Es passt mir, es ist für mich gemacht. Wirklich für mich. Denn jede von uns ist einzigartig und er hat unseren Joch sehr, sehr toll gemacht für uns. Also wir können es gerne anziehen, ohne Angst, dass wir irgendetwas verlieren. Wie viele von uns haben Angst oder haben Angst gehabt, dass wenn wir Gottes Weg gehen, dann können wir nicht mehr das tun, was wir wirklich wollen. Oh, wenn ich Jesus mein Herz gebe, dann kann ich ja nicht mehr leben. Kann ich nicht mehr in der Disco oder kann ich nicht mehr dies oder nicht mehr jenes oder jetzt kann ich nicht mehr rauchen, jetzt kann ich nicht mehr trinken, jetzt kann ich keinen Kaffee mehr trinken. Ich meine, in manchen Kirchen in den USA, Kaffee trinken ist eine Sünde, es tut mir leid. In manchen ist das eine Sünde, manche das eine Sünde, die Sünde ist überall und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, hey Leute, kommt einfach zu mir. Lass mich euch erstens mal erquicken, okay? Und dann schauen wir weiter. Der schmeißt uns nicht weg, wenn wir mal eine Zigarette rauchen. Der schmeißt uns nicht raus, wenn wir mal ein Bier trinken. Preis dem Herrn. In Bayern ist Bier sowieso kein Alkohol, das ist Lebensmittel. Stimmt. Also, oh, wir machen es uns so schwer. Halleluja. Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Hinwegnehmen und ein jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willens, dass ich zu euch geredet habe, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist so voller Versprechen, aber auch so viel, so voller Weisheit. Und wieder musst du hören mit hörende Ohren. Du musst ein bisschen nachdenken, was bedeutet dieses Bild? Das ist ein sehr, sehr interessantes Bild. Wir sind als Rebe beschrieben und er als der Weinstock. Die Reben sind in den Weinstock eingepropft und die nehmen den Saft vom Weinstock. Ihre ganze Ernährung kommt vom Weinstock. Und er sagt, bleibt in mir. Und ich in euch, und ihr werdet viel Frucht bringen. Nun, stellt euch jetzt diese Rebe vor. Der Weinstock ist hier etwas so groß, dann fangen die Reben an, und die wachsen so auf diesen Gestellding. Und die sind so, die hängen da, und die hängen da, und der Weinstock ist hier, und die hängen da, Sonne scheint, die Blätter sind da, die genießen diese Sonne, diese Wärme und die Saft kommt aus der Weinstock und ah, so schön. Und da kommen Früchte heraus. Da kommen die Trauben einfach so. Und jetzt frage ich dich, wie viel strengt sich diese Rebe an? der hängt nur da, der bleibt in den Weinstock. Also wo ist seine Kraftquelle? Wo ist der Quelle dieser Fruchtbarkeit? Hier in den Weinstock. Kommt her zu mir, all ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, lernet von mir. Mein Joch ist sanft, es ist leicht. Komm her zu mir, bleibt in mir. Lass meine Worte in dir bleiben. Wenn ich in dir bin und meine Worte in dir bleiben. Was sind seine Worte? Das ist die Bibel. Einfach lesen, essen, sich ernähren lassen. Das ist unser Weinstock. Und wir bleiben. Einfach bleiben. Aus dieses Bleiben heraus kommt göttliche Weisheit, göttliche Eingebung, göttliche Leitung, Führung des Heiligen Geistes. Aus dieser Ruhe, ist das nicht Ruhe heraus? Sanftmütig, demütig, mein Joch ist sanft, meine Bürde, meine Last ist leicht, kommen die Früchte heraus. Und ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Aus diesem Weisheit heraus, die Rebe ist nicht unaktiv, aber das, was aus diesem Rebe hervorkommt als Frucht, ist eigentlich eine automatische Resultat vom in den Weinstock sein. Also, was soll unsere höchste Priorität sein? Mehr zu machen, mehr Evangelisation, mehr das. Raffen wir uns zusammen, holen wir unser Team zusammen, trainieren und jetzt geh raus, ob du es willst oder nicht. Das kannst du. Hier, Traktate und so, mach. Das ist, ja, lass uns gehen, ja. Jetzt, ich sage nicht, dass das falsch ist. Aber wenn es nicht aus diesem Bleiben heraus wächst und kommt, dann ist es nur Tun. Dann ist es nur aus unserem Fleisch heraus und wir werden müde, mühselig, beladen und lass mich einfach in Ruhe. Wenn es aber aus dem Weinstock herauskommt, dann bereitet Gott die Herzen. Dann begegnen wir die Menschen, die nur darauf warten, das Evangelium hören zu wollen. Amen. Dann begegnen wir diese Dinge auf eine übernatürliche Ebene, nicht auf der Ebene des Machens. Ich hoffe, dass ihr das unterscheiden könnt, dass ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Wir haben alle wahrscheinlich in unserem Alter, haben wir alle genügend Erfahrung, dass wir sagen können, ja, da bin ich schon mal gewesen. Amen. Du drehst an den Knüppel und es passiert schon irgendetwas. Die ersten zwei Male ist es ganz toll, dritte Mal ist keine mehr da. Hey, wo seid ihr denn? Es ist einfach so, oder? Aber ist irgendetwas von Gott, kommt irgendwas aus diesem Bleiben in dem Weinstock, dann hat es einen göttlichen Aspekt und Dimension, der eine Festigkeit verleiht und bringt dann echte, ewige Frucht. Ich habe ein Gebet vorbereitet. Und ich möchte es euch anbieten, dass wir das auch gemeinsam beten. Ich sage es euch, erstmal lese es euch vor, denn gezwungen soll keine sein. Halleluja. Herr Jesus, ich bin nicht bereit gewesen, dir mein Alles zu geben. Ich habe die Freiheit, die du mir erkauft hast, nicht ausreichend verstanden. Ich habe gegen dich und dein Wort gesündigt. Ich bitte dich, Herr, um Vergebung. Ich stelle nun mein Leben freiwillig dir, Herr Jesus, zur Verfügung. Ich nehme dein Joch gerne auf mich und will von dir lernen. Ich bin zu einem Knecht der Gerechtigkeit geworden. Die Sünde herrscht nicht mehr über mich. In Jesu Namen. Amen.